würde ich gerne noch mit euch was beten, was mir gerade total stark auf dem Herzen ist. Also seit dem Vorgebet ist das ganz, ganz deutlich da. Und zwar würde ich gerne gegen frommen Leistungsdruck beten mit euch. Und das hat gar nichts mit der Predigt zu tun, deswegen mache ich es lieber gleich vorher. Es gibt ja so einen Wunsch nach Veränderung, der absolut positiv ist, ne? Der einfach sagt so, ja, wie es mir jetzt geht, das ist nicht wirklich gut. Ich möchte gerne, dass da was Positives passiert. Und dass man sich danach wünscht, dass das Denken sich ändert, so nach Römer 12, Vers 2, und wir immer Jesus-mäßigere Gedanken haben. Aber das kann auch umkippen und krank werden. Und zwar ist es dann so, dass... Okay, wer? 1-0 für wen? Okay, 1-0 für irgendeine uninteressante Fußballmannschaft. Also es kann auch in sich krank werden und dann dreht man sich bloß dann wieder drum, was schlecht gerade läuft bei einem und was Optimierungsbedarf hat und hat bloß dann wie so Dinge wie, ja, ich bete zu wenig, ich lebe zu wenig heilig und dreht sich damit nicht mehr um Jesus, sondern dreht sich nur noch um sich selber. Und das ist eine Sache, die total böse ist und das hat nichts mit dem Guten zu tun, was Gott machen will, sondern da steht eher eigentlich dem Guten, was er tun will, im Wege, weil wir uns nicht um das drehen, was er machen möchte, sondern bloß wir um das, was wir an uns selber sehen. Und ich glaube, das ist noch nicht mal nur, dass wir selber das sehen, sondern der Teufel wird ja auch als Ankläger bezeichnet. Ich glaube, das ist echt ganz oft, dass es Gedanken sind, die also noch wesentlich schlechter sind, als wenn es bloß unsere eigenen wären. Und deswegen würde ich voll gerne wieder für beten. Ich habe gerade so das Gefühl, dass Gott da eine besondere Gnade heute geben möchte, uns davon frei zu machen und auf ein gesundes Fundament zu stellen. Und ich will das definitiv auch selber, weil ich das auch bei mir selber merke, dass ich manchmal nur mit dem Ankläger da zu tun habe und mir selber denke, Mann, ich bin irgendwie zu schlecht in, was weiß ich, was für Bereichen. Und ich weiß, dass das einen Menschen echt fertig machen kann. Und ich meine einfach, dass Gott da heute was tun will und deswegen würde ich voll gerne für euch beten. Also wenn dich das betrifft, irgendwie dann bitte ich dich einfach mal die Hand zu heben, dass ich das sehe und dass Gott das sieht. Und dann würde ich dafür beten. Halleluja, es sind doch ein paar. Ach, Jesus, du sagst irgendwie, dass du dem Hochmütigen entgegenstehst, aber dem Demütigen Gnade gibst. Gott, und wir demütigen uns echt vor dir, Gott. Wir sagen, wir haben das Problem, Gott. Wir kennen das, dass der Verkläger an uns dran ist. Gott, wir kennen das, dass unsere Gedanken uns keinen Frieden mehr geben. Gott, wir kennen das, dass wir meinen, dass wir viel zu schlecht sind für was auch immer, Gott. Wir kennen das, dass wir voll defizitorientiert leben. Herr, und wir wollen da wirklich rauskommen. Herr, ich danke dir, dass dein Evangelium nicht ist, dass wir uns selber vervollkommnen müssen, sondern dass dein Evangelium ist, dass es nicht durch Heer oder Kraft geschieht, sondern durch deinen Geist, Herr. Gott, und wir beten, dass es kommt, Herr, dass du uns in dem Tempo veränderst, in dem Maß, in die Richtung hinein veränderst, wie du es haben möchtest. Und ich bete mir, dass wir dankbar werden über das, was du schon getan hast und was du noch machen willst. Und dass wir frei werden, wieder von uns selber zu verdammen und anzuklagen und in irgendwelche Richtungen rein zu buxieren. Echt, Jesus, mach, dass wir dankbare, fröhliche Leute sind, die einfach Freude am Herrn haben, in Jesu Namen. Jesus, Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Gott, das bete ich aus über uns, Herr. Oh, Gott, ich bete, dass deine Freude unsere Stärke wird, Herr, und nicht unsere Missmutigkeit uns die ganze Stärke wegnimmt. Gott, sondern mach, dass wir einfach Freude an dir haben, Gott, dass wir die glücklichsten Menschen der Welt sind und ja, dass man dadurch auch irgendwie Christus an uns erkennt, Herr. Danke, Jesus, danke. Amen. Ja, Halleluja, ich freue mich schon ein bisschen. Und deswegen werde ich jetzt die Predigt einfach mal singen. Also, ihr glaubt mir nicht, sonst wäre der Raum jetzt wahrscheinlich schon leer. Immer schlecht, wenn die Gemeinde dem Pastor nicht mehr glaubt. Okay, wir haben Anfang des Jahres als Gemeinde mehrere Worte gekriegt und ist das erste Mal eigentlich, seit ich hier bin, wo ich mich daran erinnern kann, dass mehreres prophetisch gekommen ist und wir am Anfang eines Jahres und deswegen habe ich mir das aufgeschrieben und immer wieder mal darüber nachgedacht und gebetet und das hervorgeholt. Und ich glaube, dass es eine gute Art ist, wie man mit prophetischen Reden umgehen kann. Es gibt ja Leute, die etwas von Gott hören und dann vergessen sie es gleich wieder und ärgern sich dann Jahre später darüber, dass Gott angeblich noch nie was zu ihnen gesagt hat. Und das ist ganz falsch. Es ist viel besser, irgendwie, dass man ein Wort, das Gott einem sagt, dass man es nimmt, dass man es aufschreibt, von mir aus auf kleine Zettel macht und in die Bibel legt, also wo man es immer wieder mal sieht, oder dass man es auf den Computer schreibt oder auf jeden Fall irgendetwas tut, dass es im Gedächtnis bleibt und im Herz bleibt, damit man das nachvollziehen kann, wie was Gott gerade macht und ob davon etwas schon passiert ist, was er gesagt hat, was er tun möchte. Also es ist auf jeden Fall gut, sich mit diesen Worten immer wieder zu beschäftigen. Und jetzt, heute hatte ich eine Predigt, die in zwei total verschiedene Richtungen ging und ich dachte mir, meine Güte Gott, das kann doch kein Mensch halten. Und dann bin ich dann nochmal irgendwie zu unserer Bibelstelle gegangen und habe gemerkt, doch, da ist eigentlich beides drin, irgendwie beide Richtungen, die ich haben wollte. Und so möchte ich dann mal über das Wort predigen, was Gott uns gegeben hat. Eines dieser Worte kam aus Offenbarung 3. Und Offenbarung ist sowieso eins meiner Lieblingsbücher im Moment. Das ist ein total tolles Buch, weil es einfach zeigt, wie riesengroß Jesus ist und was noch alles passieren wird und worauf wir uns freuen können. Also Offenbarung ist echt der Burner. Und in Offenbarung 3 ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Und ich möchte bloß einen Vers eigentlich mal daraus vorlesen. Also der Zusammenhang ist, dass Gott eine Tür aufgemacht hat, die niemand schließen kann und dass wir als Gemeinde und auch als einzelne Personen durch so eine Tür durchgehen können. Ich kann nicht genau sagen, was das ist. Das war in dem Wort nicht drin, aber halt, dass irgendwie eine Möglichkeit besteht, für einen Neuanfang oder in etwas Neues reinzukommen, in eine andere Dimension reinzukommen. Also das ist das Wort. Und ich wollte jetzt mal nur über Vers 8 predigen. Offenbarung 3, Vers 8. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Und was so schön ist an diesem Sendschreiben an Philadelphia, ist, es gibt ja 7 Sendschreiben in der Offenbarung in den ersten Kapiteln und die allermeisten davon enthalten irgendetwas Negatives. Also da ist dann immer, das und das hast du gut gemacht, aber das habe ich gegen dich und deswegen wird das und jenes passieren, wenn du nicht Buße tust. Und 2 dieser Sendschreiben und eben auch das an Philadelphia enthalten überhaupt keine Kritik. Also es ist wirklich, als ob Jesus da sagen würde, gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Und heißt natürlich nicht, dass diese Gemeinden jetzt da nicht irgendwo auch noch Optimierungsbedarf hätten oder dass diese beiden Gemeinden die besten Gemeinden der Welt gewesen wären. Aber da ist jedenfalls nicht so, dass Gott da drauf sieht und weiß, dass sie irgendwo vom Weg abgekommen sind, sondern die sind 100% in dem geblieben, was Jesus ihnen gesagt hat und kriegen eigentlich bloß Lob. Und finde ich schön, dass wir gerade einen Vers kriegen aus dem Sendschreiben an so eine Gemeinde. Heißt natürlich auch nicht, dass wir alles irgendwie richtig machen, aber es ist schon viel einfacher, damit umzugehen, als wenn das jetzt so mit so einem Gerichtswort noch irgendwie so verbunden wäre. Wenn du aber keine Buße tust, dann wird dieses oder jenes passieren. Also danke Jesus, dass das bei diesem Denkschreiben an Philadelphia nicht ist. Und das zweite ist, Philadelphia kennt ihr vielleicht vom Käse. Den gab es zumindest mal, gibt's den noch, den Philadelphia. Singe ich doch noch was. Aber der Käse ist natürlich nach der Gemeinde benannt und die Gemeinde nach der Stadt und nicht umgekehrt. Und Philadelphia heißt, wenn man es vom Griechischen übersetzt, Bruderliebe. Also da geht es um die Liebe, die die Gemeinde untereinander hat. Und sicherlich ist die Gemeinde eher nach der Stadt benannt worden, in der sie war. Aber vielleicht war das auch so ein bisschen die Richtung der Gemeinde, dass einfach viel Bruderliebe da war, dass die Geschwister untereinander sich geliebt haben, dass sie füreinander eingestanden sind, dass sie nicht schlecht übereinander geredet haben, sondern dass man Gottes Liebe in dieser Gemeinde besonders sehen konnte. Und das ist ja auch etwas, was Jesus sagt, dass die Welt uns erkennen kann als die Kinder Gottes daran, dass wir Liebe haben untereinander. Etwas, was es so in der Welt, wenn überhaupt, dann bloß in absoluten Ausnahmefällen gibt. Und so mag ich das auch irgendwie, dass wir ein Wort kriegen aus einer Gemeinde, die Bruderliebe heißt. Möge das auch bei uns so sein und dass wir auch genau da reinkommen. Jetzt sagt irgendwie Gott da 3 Sachen, die notwendig gewesen sind, damit die Gemeinde diese offene Tür bekommt. Und das hat man ja nicht jedes Mal, wenn die Bibel etwas sagt. Das fängt nicht immer an mit das und das und das und darum habe ich eine Tür vor dir aufgemacht. Aber in diesem Fall ist es so gewesen. Das heißt, Gott hat also etwas vorgefunden in dieser Gemeinde in Philadelphia, was er so gut gefunden hat, dass es dazu geführt hat, dass er diese Tür vor ihr geöffnet hat. Und man muss sowas immer ein bisschen vorsichtig predigen, weil es immer Menschen gibt, die sowas hören und dann sagen, das ist das Wort Gottes für jede Zeit und jede Gemeinde und deswegen diese drei Punkte, das ist das, was für alle absolut entscheidend ist. Und das meine ich nicht. Also ich bitte euch, das nicht so zu verstehen. Also gründet bitte nicht irgend so einen Erweckungsclub, der sich jetzt damit beschäftigt, in die gesamte deutsche Christenheit Offenbarung 3, Vers 8 reinzubringen und sagt, wie diese drei Schritte müssen getan werden, dann bekommst du eine offene Tür. Halte ich für totalen Blödsinn. Also das war in der Gemeinde in Philadelphia so, dass Gott diese drei Punkte gesehen hat. Und das muss nicht sein, dass das überall genau das Gleiche ist. Aber trotzdem fand ich diese drei Punkte irgendwie so tief und über einen davon habe ich sogar einen prophetischen Traum gehabt heute Nacht, dass ich einfach meine, dass es gut ist, sich damit mal zu beschäftigen und zu gucken, was so diese drei Punkte waren, die Gott da besonders positiv fand. Und das erste war, du hast eine kleine Kraft. Das zweite ist, ihr habt euch an das gehalten, was ich gesagt habe. Und das dritte ist, ihr habt treu zum Bekenntnis meines Namens gehalten und habt daran festgehalten, meinen Namen zu bekennen. Also das erste ist, die Gemeinde hatte eine kleine Kraft. Und das versteht man heute ja ganz leicht so durch eine bestimmte theologische Brille und sagt, überall, wenn die Bibel von Kraft redet, dann ist die Kraft des Heiligen Geistes gemeint, dann ist das Übernatürliche gemeint. Also hatte die Gemeinde wahrscheinlich so eine kleine übernatürliche Kraft nur. Das ist, glaube ich, Quatsch. Ich glaube nicht, dass es genau darum geht. Das griechische Wort, das da steht, ist in Matthäus 25, 15, das ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, ist es ganz anders übersetzt, da heißt es Fähigkeit. Also Gott oder der König hat jedem nach seiner Fähigkeit einen bestimmten Geldbetrag gegeben und das ist genau das gleiche Wort, wie es da in Offenbarung 3, Vers 8 steht. Heißt also für mich eher, wie dass es darum ging, dass es eine Gemeinde war, die eine kleine Fähigkeit hatte, die kleine Möglichkeiten gehabt hat, wo man nicht von außen gesagt hätte, ja, das ist die Gemeinde, die ihre Stadt aufmischen wird. Oder das ist die Gemeinde, die mal richtig eine Vorreiterrolle spielen wird, weil da sind so viele große und begabte Leute drin. Das war in dieser Gemeinde in Philadelphia ganz offensichtlich nicht der Fall. Sondern ich stelle es mir eher vor, als eine Gemeinde, die völlig durchschnittlich war. Total normale Menschen drin gewesen, vielleicht sogar viele Handwerker und wenig Studierte. Leute, die nicht die begnadetsten Musiker waren, werden da auf der Bühne gestanden haben. Prediger, wo man nicht gesagt hätte, die waren total herausragend, sondern einfach irgendwie so ganz normale Menschen wie du und ich, die waren in dieser Gemeinde und die haben diese Gemeinde in Philadelphia ausgemacht. Von außen hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, kleine Möglichkeiten, nichts Besonderes, diese Gemeinde. Aber Gott hat irgendwie etwas da drin gesehen, was ganz anders ist. Und es kommt letzten Endes nicht darauf an, wie das jemand viele Möglichkeiten hat und viele Gaben hat, sondern es kommt darauf an, dass wir aus dem, was wir empfangen haben, etwas machen. Und es gibt so viele tragische Fälle, wo Menschen von Gott begabt worden sind, bis zum Dort hinaus und Charismen gehabt haben ohne Ende und sie haben nichts daraus gemacht. Und da gibt es so viele andere Fälle, ne, wo die Leute, die nur ein bisschen was empfangen haben und wo man menschlich gesagt hätte, das ist nichts Besonderes, wo sie alles eingesetzt haben, was sie hatten für Jesus und sie haben die Welt verändert. Ich habe jetzt noch eine schöne Geschichte gehört von Herrn Moody. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das war so ein 19. Jahrhunderts-Evangelist in Amerika. Ist 1909 oder ungefähr so in der Kante gestorben. Und Moody war echt einer der größten Evangelisten seiner Zeit. Also der war weltbekannt damals irgendwie und hat überall gepredigt und hat sehr, sehr viele Leute zum Herrn geführt. Und dieser Moody war, wenn man es ganz vorsichtig ausdrückt, nicht der Hellste. Ich habe mal gelesen, dass keiner der Briefe, die von ihm enthalten sind, keinen Rechtschreibfehler enthält, sondern dass alle seine Briefe irgendwie total voller Fehler gewesen sind. Und er war auch irgendwie dafür bekannt, dass er nicht besonders gute Grammatik gehabt hat. Also er hat gepredigt und das war irgendwie keine geschliffene Kanzelrede, sondern er hat einfach so von seinem Herzen gepredigt und hat als und wie verwechselt und hat irgendwie mal arrangiert und engagiert irgendwie durcheinander geworfen und Fälle nicht richtig gebraucht. Und irgendwann gibt es so diese Geschichte, dass er gepredigt hat und nach der Predigt kommt so ein junger Mann auf ihn zu und sagt, hey Moody, Ihre Grammatik ist echt peinlich. Und da kann ich ja gar nicht zuhören. Das ist echt auch das Reich des Gottes überhaupt nicht würdig, irgendwie, dass jemand wie Sie irgendwie mit so einer Sprache irgendwie redet. Also das geht gar nicht. Und Moody guckt ihn an und sagt so, hey, das bisschen Grammatik, das ich habe, nutze ich so 100% für Jesus. Was machst du mit deiner Grammatik? Und dann war das still. Das war dann irgendwie gegessen, die Sache. Ja, und ich fand das so eine Geschichte, wirklich für Menschen, die ganz normal sind. Ne? Wir denken ganz oft so, wir bräuchten irgendetwas anderes und wir vergleichen uns mit Menschen, die viel besser sind als wir. Und echt, mich hat das auch manchmal ganz schön nervös gemacht, so gerade am Anfang meines Dienstes, wenn ich irgendwo gepredigt habe und dann habe ich gesehen, wie da sitzen diese und jene Leute und ich wusste, die sind viel, viel besser als ich. Und dann dachte ich schon manchmal vorher, ob ich nicht da hingehen soll und sagen soll, hey, willst du nicht für mich predigen und ich höre dir lieber zu. Und das war echt manchmal auch ein bisschen hart für mich. Und der Punkt irgendwie an der Sache ist nicht, dass Gott gute Fähigkeiten braucht, sondern der Punkt an der Sache ist, mach etwas aus dem, was du kannst, was dir gegeben ist, das setz ein für Jesus. Und so wird wahrscheinlich in dem Umkreis dieser Gemeinde in Philadelphia es nicht viele Menschen gegeben haben, die gesagt haben, die Gemeinde ist super begabt, sondern es wird wahrscheinlich eher so gewesen sein, dass viele gesagt haben, total durchschnittlich. Aber dann hat Gott irgendwie von oben drauf geguckt und hat gesehen, so ja, Durchschnitt, aber treu. Und sie machen etwas aus dem, was sie haben. Und deswegen will ich eine Tür vor ihnen aufmachen. Und sie hätten die Tür auch nicht selber aufgekriegt. Ne? Irgendwie musste Gott das dann übernatürlich machen. Aber der springende Punkt war nicht, wir sind begabt, sondern der springende Punkt ist, sie sind treu. Und ich empfinde das einfach so, da habe das gerade schon bei der Vorbereitung eigentlich empfunden, dass heute auch einige Leute hier sind, denen das genauso geht. Und du weißt, dass du nicht die größte Leuchte bist, die es gibt. Und du leidest vielleicht manchmal darunter. Und dann nimm dir doch echt das Beispiel von Moody oder nimm dir diese Bibelstelle und sei treu mit dem, was du hast. Du musst nicht der Beste sein, du musst nicht die Begabteste sein, aber wenn du treu bist, dann wird Gott das sehen und er wird das ehren und er wird zufrieden sein damit, dass du das, was er dir gegeben hat, einsetzt. Aber lass es nicht irgendwo verrotten, sondern setz es ein. Halleluja. Empfange, Tillmann. Und das Zweite, Bibel sagt, oder Jesus sagt zu dieser Gemeinde, du bist treu gewesen mit meinem Wort. Du hast dich nach dem ausgerichtet, was ich gesagt habe. Und das kann man immer auf zweierlei Weisen verstehen. Immer wenn ich so lese, dass jemand gut mit dem Wort Gottes umgegangen ist, dann frage ich mich so, welches Wort Gottes ist gemeint? Es kann ja auf der einen Seite das geschriebene Wort Gottes gemeint gewesen sein. Und zu der Zeit, als Johannes das prophezeit hat, da gab es mindestens schon 3 der Evangelien. Kann sein, dass sogar sein eigenes Evangelium schon geschrieben worden ist. Das kann man nicht so hundertprozentig sagen. Es gab jede Menge Leute, die durch die Gegend gezogen sind und die Aussprüche Jesu gesammelt haben, die überall, wenn sie jemanden getroffen haben, der Jesus hat predigen hören, aufgeschrieben haben, was Jesus gesagt hat. Und es gab ganz großes Interesse daran, was Jesus gesagt hat. Und das kann gut sein, wie das damit gemeint ist, dass es einfach Menschen waren, die gesagt haben, wir wollen uns nach dem ausrichten, was dieser Jesus Christus gesagt hat. Er soll nicht nur theoretisch unser Herr sein, sondern wir wollen das praktisch machen, indem wir uns an alles halten, was Jesus gepredigt hat. Es kann auch sein, dass damit was Prophetisches gemeint ist, nämlich dass sie treu mit dem umgegangen sind, was Jesus ihnen gesagt hat für bestimmte Zeiten oder dass sie halt Menschen gewesen sind, die es umgesetzt haben, wenn sie an der Kasse irgendwelche Eindrücke gehabt haben oder im Bus, dass sie ja noch losgegangen sind und entsprechend gehandelt haben. Und es ist im Grunde genommen fast egal, irgendwie was von beidem gemeint ist. Es geht einfach darum, dass sie wussten, wenn Jesus zu uns redet, dann müssen wir genau das machen. Und es ist einfach derzeit so, dass es ganz viele Strömungen gibt in Deutschland und ganz viele komische Gedanken irgendwie über die Bibel. Und dass wir so eine Tendenz haben, alles, was Jesus sagt, irgendwie zu relativieren, aber nicht irgendwie sofort zu sagen, wenn Jesus das gemacht hat, dann will ich das tun. Immer wenn Jesus irgendwas Radikales gesagt hat, ne, wie zum Beispiel, ich werde alles tun, worum sie mich bitten, dann findest du 1000 Theologen, die genau sagen, warum das nicht stimmen kann. Und die sagen, ja, kann doch nicht sein, ich habe schon mal gebetet und Gott hat das nicht gemacht, also muss das irgendwie falsch verstanden sein und dann irgendwie Griechisch und Hebräisch und hast du nicht gesehen. Und jede Menge Argumente ins Feld führen, die letzten Endes nur dazu führen, um diesem Wort irgendwie die Schärfe zu geben. Statt dass sie sagen würden, okay, wenn Jesus das gesagt hat, dann muss das stimmen. Und wenn ich es nicht erlebe, warum passiert es nicht? Gibt es vielleicht noch irgendwelche Voraussetzungen, die ich nicht erfüllt habe? Gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Dinge, die ich übersehen habe, die woanders in der Bibel stehen? Also statt dass man da so dran geht, wie sagt man, viel lieber, es kann nicht so gemeint gewesen sein und relativiert Gottes Wort. Und diese Leute damals in Philadelphia, die scheinen echt anders gewesen zu sein. Die haben gelesen, was Jesus gesagt hat und haben gesagt, okay, das mache ich. Wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, dann kann ich meine Feinde lieben und dann werde ich jetzt aufhören, die zu hassen. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, dann will ich genau das machen. Und egal, was an Widerstand ist und an Schwierigkeiten da ist, ich werde das einfach schultern und ich werde mit ihm durchgehen. Und ich glaube, dass Gott echt immer noch Menschen sucht, wie die mit so einem Spirit da dran gehen. Die sagen, hey, wenn Jesus das gesagt hat, dann klärt das für mich den ganzen Fall. Dann muss das definitiv stimmen, dann muss das die Wahrheit sein. Und die wenigstens versuchen, sich danach auszurichten und nicht immer irgendwie das Wort Gottes wegdiskutieren. Und ich glaube, dass das echt ganz oft irgendwie unser geistliches Problem ist, dass wir den Standard, den Jesus gelegt hat, auf unser Niveau runterbringen. Und dass wir eher irgendwie die Bibel unseren Erfahrungen anpassen, als dass wir versuchen, unsere Erfahrung der Bibel anzupassen. Und ganz ehrlich, Freunde, es ist viel, viel besser zuzugeben, dass man nicht da ist, wo Jesus uns haben möchte, als zu sagen, irgendwie, dass das, was er gesagt hat, falsch ist. Viel, viel besser irgendwie anzuerkennen, dass es noch einiges gibt, was wir nicht erlebt haben und noch so Bereiche gibt, in die wir nicht reingekommen sind, als gar nicht erst zu versuchen, da reinzukommen, weil wir davon ausgehen, dass das Wort falsch ist. Also das, was Jesus da in dieser Gemeinde in Offenbarung 3 irgendwie geschätzt hat, das wird er auch heute noch an Menschen schätzen. Nämlich, wenn sie ihn ernst nehmen, wenn sie ihn beim Wort nehmen und versuchen, so zu leben, wie Jesus es vorgemacht hat. Und das Dritte. Jesus lobt ihr treues Bekenntnis zu seinem Namen. Und das heißt irgendwie, dass es auch damals nicht leicht war, sich zum Namen Jesu zu stellen. Irgendwie hat man ja manchmal so diese Fantasie, irgendwie, dass das damals so erstes Jahrhundert irgendwie alles total einfach war. Man hat sich bekehrt und ist dann irgendwie immer Jesus treu geblieben und man hat nie den Schwanz eingekniffen in evangelistischen Gesprächen und hat diese ganzen Sachen. Gab keine Leute, die bloß in der Gemeinde ein Jesus Terror Force Shirt anhatten und dann auf der Arbeit nicht mehr. Aber das stimmt nicht. Es gab irgendwie auch damals irgendwie Leute, die es nicht durchgezogen haben, sich zu Jesus zu bekennen. Und es war auch damals schwer, sich zu Jesus zu bekennen. Und ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Das habe ich echt total selten. Also ganz selten, dass ich mal einen Traum habe, den ich als prophetisch erlebe. Und ich weiß noch, ich bin nachts dann aufgewacht, war ein ziemlicher Albtraum und es ging mir gar nicht gut danach. Und ich habe dann noch so drüber nachgedacht. Dann bin ich wieder eingeschlafen und als ich morgens aufgestanden bin, war der Traum weg. Und dann habe ich heute gebetet und auf einmal kam so dieser Traum wieder und ich dachte so, hey, das hat definitiv etwas Prophetisches und den muss ich in der Predigt erzählen. Und zwar war es so, ich war mit meiner Frau, der Alex, bei meinen Eltern zu Besuch eingeladen. Und die wohnten irgendwo ganz woanders, als sie tatsächlich wohnen. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass es mit den Eltern gar nicht so wichtig ist. Also die haben ganz woanders halt gewohnt und wir waren da. Und es war irgendwie so eine total bedrückte Atmosphäre da. Und beide Eltern haben die ganze Zeit auf uns eingeredet und haben gesagt, ihr müsst aufhören mit den Schatzsuchen. Das ist total peinlich, wenn ihr durch die Gegend geht, wenn ihr Gott irgendwie darum bittet, euch Personen zu zeigen und dann noch auf der Straße für die betet. Das ist uns echt total peinlich. Glaube sollte etwas sein, dass man zu Hause lebt und ist ja okay, wenn ihr euch in eurer Gemeinde trefft irgendwie und keiner was davon mitkriegt, dann ist das mir völlig in Ordnung. Aber es ist total peinlich, wenn ihr rausgeht und anderen Menschen von Jesus erzählt und dann auch noch übernatürliche Sachen und sowas, das geht gar nicht. Und dann war auf einmal irgendwie der ganze Raum voll mit Leuten, von denen ich wusste, dass das Remscheider Politiker sind. Ich weiß nicht, ich habe keinen von denen erkannt, aber das war irgendwie so das Wissen. Und die haben sich alle irgendwie dazugestellt und haben auch alle gesagt so, ja, das ist total peinlich, das dürft ihr auf keinen Fall machen. Und in diesem Traum hatte ich kein einziges Argument auf einmal dafür, dass wir es doch machen sollen und fühlte mich also total in die Enge getrieben und 1000 Leute irgendwie gucken auf mich irgendwie und sind total ärgerlich auf das, was ich mache und mir ist keine gute Erwiderung eingefallen, aber ich wusste ganz tief in meinem Herzen, ich habe Recht mit dem, was ich mache. Und das, was wir tun, ist völlig in Ordnung vor Gott und wir sollten das weitermachen. Das war die absolute Überzeugung, aber ich konnte das irgendwie nicht rüberbringen. Und als das dann nachher im Gebet dann nochmal hochkam, dachte ich, meine Güte, Wie oft fühlt man sich genau so? Du hast eine Wahrheit im Herzen und du kannst es nicht argumentieren. Und es gibt so viele Leute um dich herum, die sagen, das, was du tust, ist falsch. Es ist falsch, daran zu glauben, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Es ist falsch, daran zu glauben, dass es wirklich einen Gott gibt. Es ist falsch, daran zu glauben, dass dieser Gott sich auch noch übernatürlich mitteilt und dass man seine Stimme hören kann. Es ist falsch, irgendwie dafür zu beten, dass Kranke gesund werden. Und diese ganze Palette von Sachen. Und ich möchte mal behaupten, dass ich alle diese Gespräche schon gehört habe und dass es keinen Bereich irgendwie gibt, der in der Bibel erwähnt worden ist und den ich ausprobiert habe, wo es nicht Leute gegeben hat, die gesagt haben, Storch, lass das sein, das ist peinlich und du machst dich lächerlich damit und es ist total dumm und man darf das heute nicht mehr machen. Und trotzdem ist die Wahrheit in meinem Herzen ganz deutlich, es ist genau das Richtige. Und der Punkt daran ist, dass es immer Menschen geben wird, die dich davon abbringen wollen, das zu leben, was du glaubst. Und es gibt immer Leute, die versuchen, dich davon abzuhalten, Jesus zu bekennen. Und es wird immer so sein, dass das Bekenntnis zu Jesus Stress mit sich bringt. Es wird immer so sein, dass es viel einfacher ist, keine christlichen T-Shirts zu tragen, nicht über Jesus zu reden und nicht irgendwo offensiv zu werden. Und jeder von uns ist diesem Druck ausgesetzt. Jeder von uns wird diese Situation kennen, wo du sagst, es wäre viel einfacher zu sagen, nein, ich höre auf, für Kranke zu beten. Es wäre viel einfacher zu sagen, so, ich werde nicht mehr über Jesus reden. Und trotzdem ist es genau das, wie was wir machen müssen und was unser Ruf ist. Und Jesus hat offenbar in der Offenbarung 3 diese Leute gesehen und hat gesehen, dass sie treu gewesen sind und sich weiter zu seinem Namen gestellt haben, gegen jeden Widerstand. Er hat auch gesehen, dass es Opposition gegeben hat und dass Leute sie irgendwie da raustreiben wollten und dass die gesagt haben, nein, ich halte daran fest. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß, dass es die Wahrheit ist und wir werden weiter daran festhalten. Und das ist eine Motivation, von der ich auch überzeugt bin, dass Gott sie bis heute segnet und dass er sie immer segnen wird. Und dass es egal ist, wie oft du es gut rüberbringen kannst, dass es erstmal darum geht, nach dem zu leben, was in deinem Herzen ist. Und dem treu zu bleiben, von dem du weißt, dass es die Wahrheit ist. Und wenn ich diese drei Sachen mal zusammenfassen möchte, dann meine ich so, dass eine Kriterium, das in der Gemeinde in Philadelphia ganz, ganz groß war, war Treue. Sie sind treu gewesen mit dem, was Jesus ihnen gesagt hat und sind dabei geblieben. Sie sind treu gewesen mit ihrem Bekenntnis und haben sich nicht zurückdrängen lassen. Sie sind treu gewesen mit dem Einsetzen von dem bisschen, was sie gehabt haben. Und Gott hat einfach diese Treue gesegnet. Und es ist einfach, dass Treue in der Bibel auch an anderen Stellen echt ein riesengroßes Ding ist. Und ich glaube, dass das eine Ermutigung ist, die Gott uns heute sagen möchte und die nicht nur für heute ist, sondern die eigentlich für immer ist. Nämlich sei treu mit dem, was du hast. Du hast irgendwelche Gaben und sei treu damit. Du hast irgendwie etwas, was du verstanden hast, dann sei treu damit. Lass dich nicht wieder da rausdrängen. Ich würde gerne noch dafür beten. Also ich hatte irgendwie gedacht, dass wir heute auch noch Ministry-Leute hätten. Haben wir nicht, deswegen müssen wir es anders machen. Aber ich würde total gerne für Leute beten, die sagen, ich habe meine Treue verloren. Ich war mal stärker da drin, als ich es jetzt bin. Und ich würde einfach gerne mehr irgendwie treu sein zu dem, was Jesus mir gegeben hat. Und ich empfinde das total irgendwie, dass Gott nicht sauer ist. Ne? Dass Gott jetzt nicht sagt so, ja, hey, du hast das irgendwie versaut. Du hast nicht das gemacht, was ich dir gesagt habe. Oder diese ganzen Sachen, die man manchmal da meint zu hören. Sondern dass Jesus sich echt über uns freut. Dass Jesus sich über jeden freut, der es wenigstens mal ausprobiert hat, der auf diesen Weg gegangen ist. Und dass er auch weiß, wie verdammt hart das manchmal ist, irgendwie ihm treu zu sein. Und dass deswegen irgendwie keine Verdammnis da bei ihm ist, sondern dass tiefe Liebe da ist. Und dass er von Herzen gern wie vergibt, wo wir sagen, dass wir es nicht gepackt haben. Und dass er uns total gerne neu seine Kraft geben möchte, dass wir es durchziehen können. Und dass er unsere Treue erneuern möchte. Ja, wir machen es einfach so, wir beten einfach ganz normal auf klassische Weise zusammen. Wenn du das bist, wenn dich das anspricht, dann sag Jesus das einfach. Wir werden auch keine Musik dabei laufen lassen oder auch keine Band vorne, sondern einfach mal so beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du Treue ehrst. Ich danke dir dafür, dass du uns Fähigkeiten gegeben hast. Danke, dass wir Kraft haben, auch wenn es vielleicht nur eine ganz kleine Kraft ist. Ich danke dir, dass wir auf deinen Namen bauen können. Jesus, danke, dass wir uns nach deinem Wort ausrichten können, dass du uns hier nicht zurückgelassen hast, ohne dass wir einen Plan haben davon, wie Leben funktioniert. Gott, und ich bete einfach, dass du uns treu machst in diesen drei Punkten oder auch in jedem anderen Punkt, wo das nötig ist. Ich vermute, dass du jetzt gerade mit Leuten redest und ich möchte mich einfach dahinter stellen. Und ich sage, komm, Heiliger Geist, sprich mit uns. Gott, erneuere unseren Bund mit dir, erneuere unsere Treue. Richte uns neu auf dich aus. Und sprich einfach mit uns, Herr. Aber ich empfinde das so, dass eine Person hier ist, du bist noch nicht oft hier gewesen, du bist ein Mann und es geht um ehrliche Treue. Du bist treu, aber du hast ganz viele Gedanken an andere Frauen oder an eine andere Frau, vielleicht so eine Art Verliebtheit, und Jesus möchte dich davon frei machen. Und wenn du das bist und dich traust, dann sprich mich doch einfach nach dem Gottesdienst mal an, dann würde ich gerne für dich beten, für dass da diese Gedanken aus deinem Kopf und deinem Herzen verschwinden und dass es dir leicht fällt, treu zu sein.